Ja, mir gefällt die Predigtserie «Leben im Licht». Weil, ist dir das auch schon aufgefallen, als Gotteskind sind wir ja eine Art Solarzelle. Die Kraft, um Jesus nachzufolgen. Die Kraft, für ihn zu leben, in unserem Umfeld, mit unserem Reden und Tun Unterschied zu machen, das kommt ja nicht aus uns raus, sondern es kommt von ihm. Und wenn wir ausgerichtet sind auf ihn, wenn wir eben im Licht sind, in seiner Nähe, dann wird unser geistlicher Akku geladen. Eigentlich haben wir gar keinen Akku, denkt es mir. Sondern wenn wir mit ihm verbunden sind, dann kann seine Kraft durch uns fließen. Dann empfangen wir Kraft. Dann können wir gute Entscheidungen treffen. Dann können wir der Versuchung und der Sünde widerstehen. Dann können wir barmherzig mit Menschen umgehen und so weiter. Ja, und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir fordert das enorm raus. Ganz persönlich, aber auch über das zu predigen, weil der Johannes, das hat jeder gemerkt bis jetzt, der zieht so eine messerscharfe Linie zwischen Licht und Finsternis. Wir tun oft so, das ist ein grosser Bereich, so ein bisschen grau dazwischen. Und Johannes sagt, Licht oder Finsternis. Ja, heute sind wir noch immer im zweiten Kapitel, zweite Hälfte. Und ich hoffe, du hast gutes Morgen gegessen, weil heute geht es unter anderem um das Bombschips-Prinzip. Und damit dass wir das immer schön vor Augen haben, habe ich einen Sack mitgenommen. Und wenn du jetzt noch Hunger hast, wird es ein bisschen hart, weil du musst den ganzen Morgen den Sack anschauen. Wisst ihr alle, was das Bombschips-Prinzip ist? Also ich bin sicher, du kennst es. Vielleicht weißt du einfach nicht, dass es so heisst. Das Prinzip sagt, wenn man mal anfängt zu essen, kann man nicht mehr aufhören. So, jetzt nicken alle, weil sie wissen, genau so geht's. Man kann es fast nicht kontrollieren. Und falls du dich schon gewundert hast, warum bin ich denn so willensschwach in diesem Bereich, wenn es um Bombschips geht, ja, man hat das ja mit Tierversuchen untersucht und herausgefunden, wenn ein Lebensmittel zur Hälfte Fett und einem Drittel Kohlenhydrat besteht, dann verlieren wir Kontrolle. Es gibt auch noch andere Lebensmittel, die ähnlich sind, aber Bombschips, okay, da komme ich später dazu. Lasst uns zuerst unsere Bibel aufschlagen und das Wort Gottes zu uns reden. 1. Johannes 2, ich lese mal Vers 12 bis 14 und dann später auch noch bis Vers 17. 1. Johannes, Brief, Kapitel 2, 12 bis 14. Meine Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich habe euch geschrieben, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich habe euch geschrieben, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Das ist eigentlich noch ein komischer Einstieg. Wir sind mitten im Brief. Und ja, Hannes hat schon ganz am Anfang, so wie man es macht, am Anfang von einem Brief, eigentlich gesagt, was sein Anliegen ist. Und es scheint, als würde er neu einsetzen. Und gerade dreimal schreibt er, ich schreibe euch. Ja, wir kommunizieren ja heute in Echtzeit. Mit irgend, ja, ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal einen Brief geschrieben hast. Sondern irgendwie mit einem Chat und wenn es zu mühsam ist zum Schreiben, dann machen wir schnell eine Sprachnachricht. So ist unsere Kommunikation heute. Damals war das etwas anders, etwas aufwendiger. Schon nur das Schreibmaterial war echt teuer, auf Pergament, Leder. Und da musste man jemanden finden, der in die Gegend reist. Der Johannesbrief ist wahrscheinlich an mehrere Gemeinden geschrieben. Also er musste extra noch die Umwege machen. Mehrere Tage unterwegs, einen rechten Aufwand. Und wir haben nicht einfach aus einem spontanen, ich könnte mal ein Grüßli schicken, geschrieben. Sondern da ist der Johannes, der ein tiefes Anliegen hat. Und das spürt man bei dieser Einleitung. Spürst du sein tiefes Anliegen, wie er bewegt ist, was ihn beschäftigt? Johannes schreibt, weil er seine Glaubensgeschwister die vor Augen hat. Sie haben Jesus finden. Sie dürfen erleben, Vergebung im Namen Jesus. Sie dürfen erleben, dass ihre Beziehung zu dem Gott sich grundlegend verändert hat. Sie stehen nicht mehr länger unter Gericht, sondern da ist eine Vertrautheit reingekommen. Sie kennen den Vater im Himmel. Ich schreibe euch, weil ihr so reich beschenkt seid, mit einem neuen Leben als Gottes Kind. Und ja, sie sind, oder zumindest ein Teil von seinen Briefempfängern, sind offensichtlich noch jung im Glauben. Wie geistliche Kinder redet er sie an. Sie sind noch ganz auf sich selber ausgerichtet, spüren wir das. Sie drehen sich eigentlich um ihre eigenen Bedürfnisse. Sie haben noch nicht so vor Augen, was will denn der Vater von mir? Wie kann ich zu seiner Ehre leben? Sondern sie geniessen einfach ihr Kind sein, Gottes Kind sein. Und Johannes freut sich über das und spricht ihnen das zu. Ich glaube, mit dieser Anrede, ich schreibe euch Väter, hat er Menschen vor Augen, die einen gereiften Glauben haben. Das ist auch ganz eine kurze Beschreibung, was der Glaube ausmacht. Ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ihr kennt Jesus. Sie sind ihm begegnet. Die folgen ihm nachher, die dienen ihm. Ihr wisst, was ihm gefällt. Ihr lebt in dem, was ihm gefällt. Ihr seid mit ihm verbunden. Vielleicht so, wie wir es hier als Jahresvers erwähnt haben. Ihr bleibt in ihm und euch ein Leben bringt reiche Frucht. Und Johannes freut sich über die Frucht, über die Stabilität in ihrem Leben. Und die jungen Männer, es ist der Begriff, der steht auch für Männer, die waffenfähige Mannschaft von der Armee. Und das kommt auch zum Ausdruck. Ihr habt das Böse bewunden, ihr habt den Kampf aufgenommen, ihr seid stark und habt gesiegt. Das sind nicht einfach geistliche Kinder, die in der Wiege liegen und sich ein bisschen schöppeln, sondern die sind angewachsen und haben gelernt zu unterscheiden, das kommt vom Vater, das kommt vom Bösen. Wenn das vom Bösen kommt, dann stehe ich auf und kämpfe dagegen. Und Johannes darf ihnen zusprechen und ihr seid siegreich in dem. Ja, der Apostel Petrus, schreibt in seinem Brief, dass da ein Feind ist in unserem Leben. Der Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe und er sucht nach Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Und das ist eigentlich das Zeugnis, das Johannes über ihn aussprechen kann. Ihr seid wach und immer wieder dürft ihr Siege feiern über den Teufel, der euch versuchen will. Und Johannes freut sich über sie. Und er sagt, das ist der Grund, warum ich euch schreibe. Weil ich euch mit eurem Glauben vor Augen habe. Weil ihr Gottes Gnade habt erfahren. Weil ihr so reich beschenkt seid. Weil ihr so weit mit Jesus gekommen seid. Weil euer Glaube gewachsen ist und ihr gut unterwegs seid. Und da sind wir alle mit angesprochen. Vielleicht bist du neu im Glauben. Aber du darfst erleben, wie du durch die Vergebung von Jesus zu einem Gotteskind werden darfst. Die Gnade und die Vergebung von Jesus hast du erfahren. Vielleicht bist du jung im Glauben und bist dabei, dein Leben mehr und mehr unter die Herrschaft von Jesus zu stellen und bist dran, die Kämpfe aufzufechten. Vielleicht bist du reif im Glauben, in Jesus verankert und dein Leben bringt Frucht. Johannes macht hier eigentlich keine Wertung. Er freut sich über jeden, wo er auch steht, in seiner Glaubensentwicklung. Und wir wollen einfach zunehmen. Egal wo du stehst, lasst uns zunehmen im Glauben. Ja, das ist ein Anfahrtsweg. Dreimal ist Reiben euch, wo an Intensität kaum zu überbieten ist. Und jetzt könnte Johannes eigentlich mit seinem Anliegen rausrücken, oder? Um was geht es ihm eigentlich? Aber er macht noch einmal Schlaufe. Ich habe es ja vorher vorgelesen. Noch einmal, dreimal. Fast mit dem gleichen Wort. Und jetzt aus der Sicht der Leser. Ich habe euch geschrieben. Und adressiert noch einmal die Kinder im Glauben. Und die jungen Männer im Glauben. Und die Väter im Glauben. Mit fast gleichen oder sogar ganz gleichen Wort. Und ich glaube, wir sollen uns nicht in Erklärungsversuche verlieren, wo die feinen Unterschiede liegen im ersten und im zweiten Mal nennen, sondern es ist schlicht und einfach eine Verstärkung. Noch einmal eine Schlaufe, um das Anliegen noch dringender zu machen. Schaut auf das, was ihr mit eurem Gott erfahren habt. Schaut, wo ihr heute steht. Schaut zurück und freut euch über das. Über das Leben mit Jesus. Schaut auf das, was du durch ihn hast. Auf das, was du durch ihn bist. Und irgendwie ist da drin angelegt auch die Frage, was bedeutet dir das eigentlich? Wie wertvoll ist dir das? Wollen wir weitergehen auf dem Weg? Das löst in mir eine grosse Dankbarkeit aus, so das zurückzuschauen. Jesus, du bist in meinem Leben. Ich glaube, uns allen, die Dankbarkeit. Jesus, du hast mich gesucht und du hast mich gefunden. Und jetzt darf ich mit dir unterwegs sein. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will den Bösen besiegen. Jesus, ich will mit dir verbunden sein. Und mit diesem Sehnen und mit dieser Dankbarkeit wollen wir weiterlesen. Vers 15 bis 17. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seinem begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Ja, jetzt verstehen wir vielleicht den Anfahrtsweg. Jetzt verstehen wir vielleicht, warum 6-mal schaut auf das, was ihr mit Jesus habt. Weil es gibt keinen Mittelweg. Es gibt entweder oder, aber kein sowohl als auch. Es geht um eine Entscheidung, die wir immer wieder müssen treffen müssen, die wir uns selber ganz persönlich immer wieder müssen fragen müssen. Auf was ist mein Herz ausgerichtet? Danke, Joli, für die Einleitung mit dem Herz, weil genau um das geht es. Auf was ist mein Herz ausgerichtet? Und es fordert mich dann schon noch raus, dass er nicht einfach sagt, ja, ihr Kinder im Glauben, ihr, die frisch seid, ihr, die noch nicht viel verstanden habt, achtet auf das. Sondern er spricht uns alle an. So reif unser Glauben auch sein mag. Diese Entscheidung steht immer wieder in unserem Leben. Die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Auf was hat sich mein Herz ausgerichtet? Und Johannes sagt, liebt nicht die Welt. Ja, jetzt müssen wir sorgfältig definieren, was er damit meint. Ich meine, wir lieben all die schönen Berge im Oberland. Ist das denn falsch? Ja, vielleicht spüren wir, er meint ja nicht einfach die Weltkugel. Im 1. Korinther 2, Vers 12 steht, wir Gotteskind, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ein Geist, der weiter schauen kann als in die Welt hinein. Um das geht es um Johannes. Auf was seid ihr ausgerichtet? Wenn er so dringlich aufzählt, was Gott uns geschenkt hat, dann ist all das, was von Gott kommt, eigentlich im Gegensatz zu dem, was die Welt bieten kann. Welt meint hier, das irdische Leben, das, was das Leben auf dieser Welt uns bieten kann, an Güter, an Genuss, an Reichtum, an Ehre, an Angenehmlichkeiten, an Möglichkeiten und so weiter. Ja, und dann fragen wir uns sofort, ja, aber ist also nichts mit gutem Essen, mit schönen Ferien, mit romantischen Momenten? All das, was das Leben doch lebenswert macht? Und lass mich mal so sagen, das ist mitgemeint. Aber bevor wir weitergehen und anfangen aussortieren in unserem Leben, müssen wir noch den zweiten Schlüsselbegriff hier unter die Lupe nehmen. Was meint der Johannes mit Liebe? Gott hat die Welt gemacht. Und er hat sie schön gestaltet. Mit schönen Pflanzen, schönen Blumen, schönen Bergen. Mit Kaffeebohnen, die einen so einen feinen Geschmack entwickeln, wo man sagt, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber ich glaube, was ich lese, mit über 800 verschiedenen Aromen, die nachher den Geschmack geben. Ich spüre eigentlich immer nur bitter, aber ja gut. Gott hat das gemacht. Und er hat auch uns gemacht, dass wir das überhaupt wahrnehmen können, dass wir das schmecken und riechen können. Und Gott, als er all das gemacht hat, hat ja gesagt, das ist sehr gut. Er hat sich darüber gefreut. Er hat uns Menschen so geschaffen, dass wir unser Leben gestalten können. Verantwortung übernehmen für unser Leben. Güter verwalten und uns auch daran freuen. Aber mit dem Sündenfall ist einfach alles aus der Balance gekommen. Sündenfall ist der Verlust der Balance. Weil die Ausrichtung auf Gott weggebrochen ist. Sind es Güter, Genuss, Angenehmigkeiten, für uns Schweizer ganz sicher unser Reichtum. Sachen, die an die Stelle von Gott rücken können. Und statt dass wir uns daran freuen und unserem Gott dafür danken, machen wir die Sachen selber zum Gott. Das meint Liebe. Liebe meint an eine Stelle rücken, wo selber zum Gott wird. Wo Gott die Welt gemacht hat, hat er sie nicht karg gemacht. Er hat sie üppig gemacht. Schön. Und seine Absicht ist, dass wir sie brauchen, sogar mehr, dass wir sie geniessen. Aber weißt du was, spürst du, dass da ein Unterschied ist zwischen Nutzen, Geniessen oder Liebe? Liebe rückt etwas auf den Thron. Liebe macht etwas zum Selbstzweck. Liebe, wenn wir etwas lieben, dient es eigentlich nicht mehr uns, sondern wir dienen ihm. Jesus sagt ganz pragmatisch, wir sind in der Welt. Okay, wir dürfen die Welt nutzen und wir dürfen sie geniessen. Aber er sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Unsere Ausrichtung soll nicht auf das sein, sondern auf den Himmel. Liebe. Liebe meint im Neuen Testament auch nicht einfach angezogen sein, etwas schön oder gut zu finden, sondern Liebe hat immer mit Entscheidungen zu tun. Wir kennen das. Liebe die Nächsten wie dich selber. Da geht es nicht darum, ich muss ihn mega nett finden oder irgendwie so. Weil Menschen sind manchmal einfach nicht nett. Und gleich kann ich sie lieben. Weil Liebe bedeutet, Entscheidungen treffen, die dem Gegenüber dient. Und wenn wir die Welt lieben, dann treffen wir Entscheidungen, die nicht Gott dienen, sondern dem Gegenstand, meinem Reichtum, meinem Genuss, was auch immer. Rückt es eine Stelle zu weit. Ich war mal ein paar Monate in Ägypten und dort haben mir Christen erzählt, die Herausforderung, Jesus nachzufolgen. Überhaupt zu Jesus zu kommen, ist enorm. Weil wenn die Familie herausfindet, dass jemand Christ geworden ist, dann wird er aus diesem Familienverband ausgeschlossen. Und das ist eine Gesellschaft, die auf dem basiert, dass die Familie füreinander da ist und sich gegenseitig unterstützt. Zum Beispiel kann niemand heiraten. Weil zum Heiraten brauchst du eine Wohnung, die du kaufst. Und als Junge hat niemand das Geld, sondern die Familie finanziert die Wohnung, dass man überhaupt heiraten kann. Ja, heiraten und eine Familie gründen ist eine gute Sache. Das ist etwas, was Gott gefällt. Aber hier könnte es heissen, lieb nicht die Welt, tatsächlich bereit sein für Jesus, weil zu ihm stehen willst. Bereit sein, allein zu bleiben. Krass. Wir waren in der Sommerferien in Deutschland, ein bisschen im Osten, und hatten einen Abend mit Christen. Und mir hat es natürlich Wunder genommen, wie war das denn damals in der DDR? Wie viel Druck und wie viel Verfolgung war da gewesen? Und sie haben gesagt, ja, es war oft mehr ein subtiler Druck gewesen. Du konntest der Beste sein in der Klasse und gleich dein Abitur nicht bestehen. Und du hast gewusst, als Christ werde ich nie studieren. Lieb nicht die Welt, würde heissen, ja, jetzt stehe ich vor der Wahl. Möchte ich für Jesus leben oder will ich meine Karriere verfolgen? Und Karriere ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber wenn es hier um einen Konflikt geht, heisst die Welt lieben, Jesus zurückzustellen. Das sind Beispiele, die sind alle weit weg. Wenn mir jemand erzählt, ja, wir haben als Kirche umgestellt. Wir haben jetzt Gottesdienst am Samstag und das ist echt super. Jetzt können wir ausschlafen, gemütlich zu mörgeln und nachher haben wir den ganzen Sonntag. Und gell, wenn wir Gottesdienst feiern, ich sage überhaupt nichts gegen das, Samstag oder Sonntag, also die Juden haben immer am Samstag Gottesdienst gefeiert. Und nichts einzuwenden gegen ausschlafen und zu mörgeln. Eigentlich die ganze Aussage hier, super, jetzt können wir, nichts falsch. Aber ich habe ganz fein in mir etwas gespürt, was ich wie empfunden habe, bis jetzt ist der Gottesdienst uns immer blöd im Weg gestanden, das zu tun, was wir lieben. Und hier ist jetzt nur eine Betonung, wo wir etwas spüren, wie sich etwas verschoben hat. Johannes fordert uns auf. Wir sollen nicht lieben, was die Welt bietet. Und noch einmal, da geht es nicht um eine Gefühlsebene, es geht um Entscheidungen, die wir treffen. Sondern was Gott gebietet. Und es ist ihm so ernst, er konzentriert das Anliegen von diesem ganzen Brief auf diesen Punkt, weil die Entscheidungen, was wir lieben, sichtbar macht, wie sie uns innen aussieht. Das habe ich letztes Mal schon betont. Er sagt, wer die Welt liebt, in dem hat die Liebe zum Vater keinen Platz. Findest du das auch radikal? Stört es dich fast ein bisschen? Aber weißt du, Jesus hat das genau gleich gesagt. Er hat gesagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Geht nicht, du hast ein Herz. Wenn bei den Händen ging es noch. Das Linke hier für den Herrn und hier für die Welt. Aber er hat hier für die Haltung. Und wir haben nur ein Herz. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe nicht, was die Welt bietet, sondern was Gott gebietet. Und warum ist der Johannes so radikal? Wieso zielt er so stark auf den Punkt? Und jetzt sind wir beim Chips-Prinzip. Ich mache es mal auf, dass die Teenies nachher noch etwas zu essen haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es zugreifen soll. Vielleicht ist es eine Salzung. Die Liebe zur Welt führt zu einem Kontrollverlust. Dass wir zwar für Jesus leben wollen, eigentlich schon, aber die Entscheidung, die wir treffen, in eine andere Richtung weisen. Chips-Prinzip. Ein bisschen geht eben nicht. Wegen dem keine Grauzone, sondern schwarz oder weiß. Vers 16 sagt der Apostel Johannes, denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wenn wir zurückdenken an Sündenfall. Dort steht im 1. Mose 3, Vers 6, die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und Johannes schreibt hier von dem, was unsere Augen gesehen und so richtig angezogen sind. Und da steht, und sie würde sie klug machen, diese Gier, ich möchte mehr, ich möchte mehr. Also nahm sie eine Frucht. Genau wie es Johannes beschreibt. Adam und Eva haben sich verführen. Und das ist dann schon etwas, was uns echt aufwecken muss. Sie waren dann noch in dem Zustand, wie Gott sie geschaffen hat. Sie haben dann noch nicht die Sünde gekannt. Sie waren noch nicht durchdrungen von diesem Egoismus, von dieser Selbstsucht, von dieser eigentlich Urrebellion, die in uns allen drinnen ist. Auch nach der Bekehrung noch. Dank dem Heiligen Geist, dank dem neuen Herz, ist ein grosses Anliegen für Gott. Aber wir sind immer noch in dieser geschwächten Ausgangslage. Gott sei Dank gibt es einen Moment der Auferstehung, wo wir wieder hergestellt werden. Gott sei Dank. Aber bis dann sind wir in dieser Herausforderung. Je mehr ich mich einlasse, desto stärker wird die Anziehungskraft. Desto mehr Entscheidungen treffe ich, wo die Welt, die Liebe zur Welt durchdringt und die Liebe zu Gott verdrängt. Und hier steht nachher, und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Sie vergeht. Das heisst nicht einfach, sie kommt an ein Ende. Das auch. Aber das Ende ist ein Moment von Rechenschaft vor Gott. Die Bibel beschreibt uns, am Ende stehen wir vor Gott, dem Richter, und legen Rechenschaft ab über unser Leben. Wegen dem steht in Johannes 3,16, das, was wir hoffentlich in unserem Herzen innen tragen, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder darin glaubt, das ewige Leben hat. So wie es Johannes hier schreibt. Der wird bleiben für immer, sagt er. Aber Johannes 3,16 steht auch, und nicht verloren geht. Auch hier in diesem Vers, in diesem konzentrierten Evangelium, ist genau das drin. Es geht um alles oder nichts. Lieb nicht die Welt. Und was das, was die Welt bietet, liebe, was Gott gebietet. Ja, wir hatten schon einen Moment von Stille gehabt, wo wir uns das Herz hineingelassen haben. Und offensichtlich ist das ein Schwerpunkt in diesem Gottesdienst. Dass wir uns fragen, was liebe ich mehr? Wo treffe ich Entscheidungen, die auf Sachen von dieser Welt ausgerichtet sind und nicht auf die Ehre vom Vater im Himmel. Auf das, was mich ihm näher bringt. Nicht Gefühl, noch einmal. Wo treffe ich Entscheidungen, wo ich etwas vor Gott setze? Und ich möchte mich auch immer wieder fragen, wo bin ich denn gefährdet? Ich glaube, wir alle haben in unserem Leben Bereiche, wo wir besonders angezogen sind von dem, was die Welt bieten kann. Und das mag für dich etwas ganz anderes sein als für mich. Aber wir tun gut daran, das zu kennen, dort sensibel zu sein und mit dem Heiligen Geist abzumachen. Ich möchte immer wieder auf das schauen. Hilf du mir, das zu erkennen? Ja, wenn du keine Chips essen willst, das Einfachste ist, du hast gar nicht die erste Packung, die rumsteht, oder? Und ganz sicher nicht eine, die offen ist. Also wenn du überall die Schälchen verteilt hast, überall ein paar Chips und du denkst, heute immer nichts. die Anziehungskraft, die hier beschrieben ist, ist geistliche Welt. Da sind die Chips noch heilig. Wenn wir es mit einem Gegner zu tun haben, er heisst Gott dieser Welt, der Teufel. Der genau weiss, wo unsere Schwächen sind. Der genau weiss, in welchem Moment und wie dass er kommen muss, um uns das zu lieb machen, was er uns verführen möchte. Tue den Willen Gottes. Das ist eigentlich die Aufforderung hier. Lieb nicht die Welt, tue den Willen Gottes. Und vielleicht fragen wir uns ganz bang, kann ich das? Könnte ich überhaupt loslassen? Würde ich das überhaupt wagen? Und vielleicht finden wir auch, dass wir vielleicht gar nicht sicher sind, will ich das überhaupt? Ich darf dir zwei Sachen zusprechen. Erstens, Jesus. Jesus betet für dich. Wir haben Freitag Vorstandssitzung gehabt. Wir fangen mit Gebet an und ich nutze das manchmal sogar ein bisschen das, was wir drinnen sind in der Predigtserie, auch mit der Leitung zu bewegen. Wir haben gebetet, hilf uns, die Welt nicht zu lieben. Wir wollen dir nachfolgen. Und ich hatte so einen starken Impuls gehabt, dass uns heute am Morgen daran zu erinnern, was Jesus für dich gebetet hat. Dann, als er Abschied genommen hat von seinen Jüngern. Wir lesen das Johannes 17, Vers 9. Für sie bete ich, sagt Jesus. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Du bist das Eigentum von Gott. Das bedeutet, Jesus ist nicht unbeteiligt, sondern er wacht über uns. Weil wir sein Eigentum sind, ist er so hoch engagiert. Er betet, Vater im Himmel, sie gehören dir. Lass ihn nicht fallen, lass ihn nicht im Stich, sie brauchen deine Kraft. Ein paar Verse weiter, 15 bis 17. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Ja, das wäre ja die einfachste Lösung, aber wir haben hier einen Auftrag. Ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Das ist das Gebet von Jesus über dein Leben. Das ist doch so ermutigend zu wissen. Jesus steht für mich ein. Könnte es einen grösseren Trost geben als den? Kannst du dir vorstellen, dass der Vater die Bitte von seinem geliebten Sohn ihm wird verwehren? Hab besser zu tun, es gibt Wichtigeres. Nein, es gibt nichts Wichtigeres. Die Welt hat eine gewaltige Anziehungskraft. Ich habe gesagt, Satan ist Gott von dieser Welt. Er weiss, wie er uns locken kann, wo wir anfällig sind. Aber wenn Jesus seinen Vater bittet, dann sind wir doch überzeugt, dass unser Gott Mittel und Wege hat, uns zu bewahren und uns innerlich zu stärken. Hab Mut. Jesus betet für dich. Und das Zweite ist gerade einfach noch eins obendrauf. Das Zweite, was ich uns zusprechen darf, ist, und der Heilige Geist, der in dir ist, er leitet dich und rüstet dich aus. Weißt du, am Johannes geht es nicht darum, mit seinem Brief aufzurütteln, damit sich alle ein bisschen zusammennehmen und ins Fülle klemmen. In unserer Nachfolge, in unserem Unterwegs mit Jesus, geht es gar nicht darum, dass wir zuerst mit Disziplin und Selbstbeherrschung, ich weiss nicht was, das braucht es auch. Aber es kommt immer erst ganz am Schluss. Weil zuerst kommt Jesus, der uns hilft. Und weiter unten im Vers 20 von dem zweiten Kapitel sagt der Apostel Johannes, Jesus Christus hat euch seinen Geist gegeben. Und wenn du für dich selber vielleicht das ganze Kapitel noch einmal durchgehst, dann achte darauf, dass hier der Johannes ganz einen ganz speziellen Begriff braucht. Er spricht von Salbung vom Heiligen Geist. Oder im Vers 27 steht, ich schreibe euch diese Dinge, Vers 27, denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Der Ausdruck kommt hier nur hier vor, im Neuen Testament. Gesalbt mit dem Heiligen Geist. Erinnern wir uns im Alten Testament, wo Menschen gesalbt worden sind. Nur Priester, nur Propheten und Könige. Die, die eine Ausrüstung gebraucht haben für einen besonderen Dienst, die sind gesalbt worden. Und wenn hier steht, Jesus hat euch die Salbung vom Heiligen Geist gegeben, ist genau das gemeint. Jesus rüstet uns aus mit dieser Salbung für die Aufgabe. Für die Aufgabe, nicht die Welt zu lieben, sondern für unseren Gott, näher an seinem Herz, das zu tun und für das zu leben, was ihm gefällt. Der Heilige Geist rüstet uns aus für die Aufgabe. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Erinnern wir uns, dass ich die Irrlehrer war, die gesagt haben, mach das. Johannes sagt, hört auf das, was der Heilige Geist euch zeigt. Behaltet euch als feines Herz, damit ihr seine Stimme hört. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist euch gelehrt hat. Und wir haben es noch viel besser. Weil die haben damals keine Bibel daheim gehabt. Du hast eine. Ich habe eine. Und wir wollen immer wieder darum bitten, Lehr mich, weis mich den Weg. Und was wir hier tun können, das ist schon konkret. Raum schaffen, wo wir in unserem hektischen Alltag zur Ruhe kommen. Wo wir nicht einfach schnell Bibelverse überfliegen, danke Herr, und pst, sondern wo wir so zur Ruhe kommen, dass er zu uns reden kann. Dass er uns aufmerksam machen kann, da ist etwas in deinem Leben, das liebst du mehr als ich, als mich. Das möchte ich angehen mit dir, ich möchte dir helfen. Raum schaffen, wo wir im Gebet sind. Nicht einfach unsere Bitte runterlabern, sondern hören und Antwort geben und die Hilfe von Gott suchen. Du bist gesalbt mit dem Heiligen Geist und durch das ausgerüstet für die Herausforderungen von unserem Leben. Und so schließt Johannes das Kapitel ab. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Halleluja. Und das wünsche ich uns allen. Lass uns einen Moment ins Gebet gehen. Und es braucht Mut, die Frage zu stellen. Wo liebe ich die Welt? Lass dir dienen vom Heiligen Geist. Er gibt dir Mut und er gibt dir Freude, ihn zu suchen, dem nachzufolgen.